Ja, Stimme ist soweit wieder hergerichtet. Ja, sehen, wie weit sie hält. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das kennen manche vielleicht. Ja, schon mal gesehen? Hübsche junge Frau, guckt mal gerne mal an. Ne? Scheint auch eine Prinzessin zu sein, weil sie ein kleines Krönchen hat. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, habe ja einige zu Hause gehabt. Jedes Mädchen oder junge Frau ist ja gern Prinzessin. Ne? Ich habe auch nicht nur dieses Bild jetzt von dem jungen Mädchen, sondern auch von ihrer Großmutter. Ja? Anders? Gibt es kaum Ähnlichkeiten, oder? Aber das täuscht vielleicht ein bisschen. Es gibt schon Ähnlichkeiten und vielleicht kann man das jetzt sehen bei dem nächsten Bild, was jetzt kommen sollte. Kommt nicht? Guckt mal. Das Mädchen. Die Großmutter. Das Mädchen und die Großmutter. Ja, denkt man nicht, oder? Dass man aus verschiedenen Blickwinkeln manchmal Dinge ganz anders bewertet. Nennt man übrigens optische Täuschung hier. Da gibt es auch andere Beispiele, aber ich fand das aussagekräftig. Unser Gehirn lässt sich da manchmal manipulieren von dem, was ihm ähnlich oder was ihm bekannt vorkommt und deutet dann manchmal was da rein. Da gibt es auch... Meine Frage war mir jetzt dabei, ob es dieses Phänomen, ja, der Täuschung aus verschiedenen Blickwinkeln vielleicht auch nicht nur beim Sehen gibt, sondern auch in anderen Beziehungen, in anderen Bereichen, zum Beispiel von der Bedeutung von Ereignissen. Ja, wir leben ja jetzt in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit und da hat sich das natürlich angeboten, das mal zu vermuten, ja, dass also der verschiedene Blickwinkel, den wir einnehmen, auch zu unterschiedlichen Deutungen dieser Zeit führt, in der wir da gerade stehen. Ich weiß noch, zu Zeiten der DDR, da hieß ja diese Zeit jetzt, Weihnachten hieß ja nicht Weihnachten, das war jetzt nicht so gewollt, das hieß Jahresendfest. Ne? Erinnert sich noch? Jahresendfest. Unser Engel war die Jahresendfigur mit Flügeln. Ja. Das stand wirklich so auf dem, wenn man es gekauft hat, auf dem Schein drauf. Ja. Und also es sind ja ganz viele Bedeutungen auch in dieser Advents- oder Weihnachtszeit hineingelegt. Ja, je nach Blickwinkel, wenn man so in die Medien hineinschaut, was uns da alles so verkauft wird, was Weihnachten oder auch Advent wäre. Ja. Das Fest der Liebe natürlich, ja, da sollen wir alle liebevoll zueinander sein und da wäre dann für Streit keine Zeit oder kein Raum. Das Fest der Familie, das Fest des Friedens oder auch der Geschenke, für Kinder besonders wichtig, ja, all das spielt ja Weihnachten eine Rolle. Man könnte auch vom Kaufrausch reden, vom Glühwein und so weiter. Alles eine Frage des Blickwinkels. Und die Frage ist natürlich, welcher Blickwinkel ist nur der richtige, um das und diese Zeit auch richtig zu bewerten und zu beurteilen. Und diese Frage bewegt mich natürlich ein bisschen länger. Ich bin da auch an einer Stelle, an einem Mann auch aus dem Evangelium nach Lukas hängen geblieben, ja, der eine ganz eigene Sicht auch hatte auf die Ereignisse dieser Zeit, nämlich bei Simeon. Und ich habe also mit Daniel mal gesprochen jetzt am Anfang, am Freitag, glaube ich, Freitagabend, dass ich über Simeon predige, da hat er ein bisschen gefeixt, hat gesagt, das hatten wir letzte Woche schon. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht passiert, aber ich trage das ja schon länger, weil ich ja vor 14 Tagen nicht da war, ein bisschen länger mit mir rum. Also es soll jetzt keine Berichtigung für letzte Woche sein oder irgendwas, sondern vielleicht eine Ergänzung, eine ganz eigene Art von Predigtreihe. Ich habe da übrigens meine Geschichte von dem Pfarrer gehört. Der hat Woche für Woche immer dieselbe Predigt gehalten. Ja, immer dieselbe Predigt. Und das hat den Kirchenvorstand ein bisschen angestunken. Das geht doch nicht, dass er immer dieselbe Predigt hält. Und dann haben sie dem Superintendent Bescheid gesagt. Ja, in der Kirche heißt das ja so, der Oberste da. Und gesagt, das geht so nicht, dass der immer dieselbe Predigt hält. Dann hat der Superintendent gesagt, na guck, dann muss ich mir das mal angucken. Ne? Ist dann Sonntag gekommen und wirklich, Sonntag war der Superintendent da. Und der Pfarrer hielt dieselbe Predigt, die er immer hielt. Und da hat er sich dann zusammengesetzt mit dem Kirchenvorstand, dem Pfarrer und so, und gesagt, wie geht denn das? Es geht nicht, dass immer dieselbe Predigt halten. Und dann sagt der Pfarrer zum Kirchenvorstand, sagt mir doch mal, was sind denn so die Hauptpunkte meiner Predigt? Großes Schweigen im Walde. Und da hat er gesagt, solange ihr die erste Predigt nicht verdaut, kann ich auch keine zweite halten. Also so wird es heute nicht. Ne? Ich habe mir jetzt das extra nicht angehört von Matthias, damit ich nicht beeinflusst bin. Und vielleicht findet man doch was Neues auch an der Geschichte von Simeon. Und lasst es uns nochmal lesen im Lukas 2, ab Vers 25, so als Erinnerung. Ich lese es mal nach der Hoffnung für alle, obwohl ich nachher bei der bei der Auslegung mehr auf die Elberfelder Übersetzung eingehe. Aber es ist einfach flüssiger Hoffnung für alle. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott: Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, du hast uns Rettung gebracht, die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Soweit dieser Text über den Simeon im Lukas 2. Ich habe mir den Text mal so ganz konzentriert ein paar Mal zu Gemüte geführt, weil ich dachte, es wäre vielleicht gut, mal so eine Art Überschrift für mich zu finden da. Ne? Um was geht's denn eigentlich jetzt? Ja, also man kann natürlich verschiedene Gedanken verfolgen. Ja, und was ist mir jetzt wichtig dabei? Ich habe da also ein bisschen nachgedacht und war dann selber ganz erstaunt, als ich das für mich so rauskristallisierte, so diese Überschrift: Weihnachten, ein Fest des Heiligen Geistes. Weihnachten, Fest des Heiligen Geistes. Das ist ja jetzt traditionell jetzt vielleicht nicht so die Sicht, oder? Weihnachten, da denkt man vielleicht eher an Tannenbaum und Kerzen und Räuchermännel und Plätzchen und sowas, Gemütlichkeit, ja, und so weiter. Fest des Heiligen Geistes hat sich für mich so ein bisschen erschlossen in diesem Text von Simeon. Weil da ist gar keine Rede vom Tannenbaum und von Plätzchen und so, ne, wenn ihr mal genau hingehört habt. Oder? Habe ich was übersehen? Eigentlich habe ich da nichts gefunden, ne? Vielmehr ist in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, auffallend häufig, und das wird also in einer grundtextnahen Übersetzung deutlicher noch in der Elberfelder, ganz viel und auffallend häufig vom Heiligen Geist die Rede. In diesem Abschnitt. Ja, auffallend vom Heiligen Geist. Und eins ist natürlich klar, ohne den Heiligen Geist hätte es Weihnachten ja gar nicht gegeben, oder? Wenn der Heilige Geist nicht Maria überschattet hätte, ne, und also diese übernatürliche Zeugung von Jesus gegeben hätte, dann gäbe es gar kein Weihnachten. Fest des Heiligen Geistes. Ich habe es mal so überschrieben und ich denke, wir können da vielleicht das auch am Ende der Predigt nachvollziehen. Denn mit der Geburt von Jesus, also mit der Zeugung von Jesus, ist das Wirken des Heiligen Geistes ja nicht vorbei, sondern fängt da wohl erst so richtig an. Ja, das wollen wir mal so im Hinterkopf behalten. Aber erstmal schauen wir uns mal Simeon an. Wie gesagt, wenn es eine Wiederholung ist, dann setzt sich es ja vielleicht fest. Ich weiß nicht genau, was ihr da letzte Woche schon mal angeschaut habt. Er wird da ganz allgemein erstmal beschrieben nach der Elberfelder. Ja, da ist also von einem Menschen die Rede. Es war in Jerusalem ein Mensch, im Griechischen Anthropos, ein mit Namen Simeon. Das klingt erstmal nach nichts Besonderem, ein Mensch. Ja, ein Mensch in einer Großstadt. Da gibt es viele, oder? Ja, Simeon war jetzt kein Held, das war kein Promi, ne, das war niemand, der bei Big Brother oder irgendwas war. Ne? Also keiner, nachdem er sich vielleicht das zweite Mal umgeschaut hätte, wenn man ihm begegnet ist. Jemand wie du und ich, ein Mensch in einer Großstadt. Aber ein Mensch, ja, ein Mensch unter vielen, das bedeutet ja auch, seine ganz eigene Geschichte zu haben. Ja, seine Wünsche, seine Sehnsüchte, seine Ziele. Ja, so wie ihn Gott geschaffen und die Umstände ihn geprägt haben. So wie das bei uns auch ist. So einer, mit dem wir uns identifizieren könnten, sagen könnten, das ist einer wie ich, ein Mensch unter vielen. Und doch sieht Gott ihn. Gott sieht Simeon. Gott ist ja nicht egal. Für solche Menschen wie Simeon hat er sich aufgemacht, ist im Sohn selber auf diese Erde gekommen, um ihn zu retten. Ein Mensch ist nicht wenig. Wir sind nicht wenig. Simeon damals in Jerusalem, und so will ich es mal daraus schließen, auch wir heute in Hartmannsdorf, sind es unserem Schöpfer wert, dass er uns begegnen will. Und das ist zuerst ja einmal Weihnachten oder Advent auch. Ne? Gott will dir, Gott will mir begegnen. So wie Simeon damals, so wie den Hirten damals, so wie den Magiern damals. Gott will dir begegnen. Davon, ne, und dass das mal ein ganz besonderes Fest würde, das Weihnachten, davon wusste Simeon natürlich noch nichts. Ne? Für ihn war das ein ganz normaler Tag. Ich habe mal so einen ausgedachten Dialog zwischen Josef und Maria gelesen, fand ich ein bisschen witzig. Josef fragt, sag mal Maria, wann wird denn nun unser Baby geboren werden? Maria antwortet, na, ich glaube so um Weihnachten rum. Ja, also Simeon wusste da noch nichts davon, dass das jetzt ein ganz besonderer Anlass ist. Ne? Also Weihnachten war da noch nicht üblich, gehörte noch nicht zur Kultur. Und so wird uns also Simeon erstmal als einer von ganz vielen in der Großstadt, ein Mensch in einer Großstadt, einem ganz normalen Tag vorgestellt. Allerdings erfahren wir doch noch mehr über ihn. Etwas zeichnete ihn aus. Ja, dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, wird von ihm gesagt. Gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Das ist noch so ein bisschen alttestamentlicher Sprech. Ja, also wenn man das so hört. Gerecht und gottesfürchtig. Der Ausdruck ist ganz positiv gemeint, einer alttestamentlichen Frömmigkeit. Da schwingt etwas von Demut, von Hingabe mit. Denn gerecht und gottesfürchtig, das war man nicht einfach so, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe da die Gebote und die hake ich jetzt ab, ja, und sie abarbeitet. Sondern dieser Ausdruck, das spricht von einer Hingabe an Gott, von einem Aufsehen, von einem Erwarten. So ist es ja auch ergänzt, er wartete auf den Trost Israel, er kannte die alten Verheißungen. Ja, und Simeon war nicht fertig mit Gott, indem er gesagt hat, so, das ist also die Vorschriften und das tue ich und dann ist alles gut. Ja, sondern er wusste, da kommt noch was, da muss noch was kommen. Ja, das Warten, die innere Sehnsucht, das Handeln Gottes zu erleben, von Gott etwas Tiefgreifendes zu erfahren, das machte das Besondere an ihm aus. Das unterschied ihn von der Masse der Menschen damals, unter denen er sich bewegte. Und die hatten ja auch ihre Vorstellungen. Ne? Damals, da gab es die Sadduzäer. Ja, die waren der Meinung, durch Anpassung an den Zeitgeist, an moderne Zeiten, da ließ sich das Leben verbessern. Ja. Da waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, die arbeiteten die Gesetze ab und fieselten da genau heraus, was da genau da zu machen ist und wie es auszusehen hat, damit Gott sie am Ende auch zu belohnen hat. Und da waren die Zeloten, die dachten, nur wenn sie sich selbst für ihre Rechte eintreten, ja, wenn sie also selbst mit Gewalt da das durchsetzen würden, was da in der Bibel steht, dann würde Gott ihnen helfen. Stehen Sie alle im Fokus der Verheißung? Sind das die Wege, die Gott gehen will? Eigentlich nicht. Nur der Mensch Simeon, ja, was übrigens auch vom Wort Hören kommt, leuchtet nur der Masse der anderen Menschen heraus. Er war gottesfürchtig, er wartete auf das, was Gott tun will. Wisst ihr, auch wir sind ja Teil der Menschheit heute. Wir sind Menschen, hier in Hartmannsdorf, Chemnitz, wenn man den Kreis größer ziehen will. Ja, und wir sind Teil einer Menschheit, die ganz verschiedene Ansichten und Antworten auf ihre Lebensfragen hat, auf die Frage, was ist Weihnachten und so weiter. Und die Frage ist, schließen wir uns ihnen an? Lassen wir uns von ihnen prägen? Oder sind wir heute die, die von Gott etwas erwarten, dass er handelt, dass er verändert, dass er rettet? Was sind wir für Menschen? Gott lässt solche Hingabe, wie er sie bei Simeon sieht und findet, die alles von ihm erwartet, nicht unbeantwortet. Wir lesen von einer weiteren Besonderheit des Simeon, die aus seiner Glaubenshaltung resultiert. Der Heilige Geist war auf ihm. Der Heilige Geist war auf ihm. Das ist ebenfalls noch recht alttestamentlich ausgedrückt und noch zu verstehen. Der Geist konnte im Alten Testament punktuell auf Menschen kommen. Ja, im Neuen Testament spricht es eher vom Erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das Alte Testament spricht, der Geist war auf ihm. Das ist in jedem Fall der Ausdruck einer ganz besonderen Beziehung von Gott zu Simeon. Weil Simeon wartete, weil er zu Gott aufschaute, hat Gott eine ganz besondere Beziehung geschenkt. Simeon war bereit, sein Leben in Gottes Hände zu legen und Gott verbindet sich mit ihm. Er beantwortet das. Und wir können das ja heute auch erleben, sogar noch in viel größerer Dimension eigentlich. Ja, Gott hat den Geist ja nun in dieser letzten Zeit ausgegossen für jeden, ja, der sich da öffnet, der Gott bittet, in sein Leben hineinzukommen. Ja, wir können erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und mit ihm und aus ihm leben. Und Simeon ist ein gutes Vorbild mit seiner Erwartung, mit seiner Lebensausrichtung. Der Heilige Geist war auf ihm. Das zeigt uns, Gott wird auch unser Suchen, so wie das Suchen von Simeon, nicht unbeantwortet gelassen hat. Er wird auch unser Suchen nicht unbeantwortet lassen. Er neigt sich dem zu, der ihm vertraut und sorgt für ihn. Glauben wir das? An Simeon sehen wir es. Dreimal in diesen wenigen Sätzen ist hier vom Heiligen Geist die Rede. Ja, er war auf ihm, also auf Simeon, er sprach ihm eine Lebensvision zu und er führte ihn. Dreimal. Also in Elberfelder sieht man das, ne? Dreimal vom Heiligen Geist die Rede ist. Weil also Simeon Gott vertraute, von ihm etwas erwartete, auf Gott schaute und sagte, Herr, tu du etwas, bekommt er von ihm also einen persönlichen Zuspruch. Du wirst das zu sehen bekommen, nachdem du dich so sehr sehnst. Was für eine Vision, oder? Von Gott. Du wirst das sehen, nachdem du dich so sehr sehnst. Nun muss man natürlich verstehen und wissen, dass es hier gar nicht um eine ganz persönliche Sache des Simeon ging. Also Simeon hatte jetzt nicht einen ganz persönlichen Wunsch und gesagt, ja, das ist mir wichtig oder so, sondern Simeon litt unter dem geistlichen Zustand des Gottesvolkes. Er war erschüttert, dass die Schere zwischen Realität und Verheißung so weit auseinanderklaffte. Israel hat ja in den Propheten wunderbare Verheißungen bekommen, oder? Ihr kennt die doch. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. Ja, was da für Verheißungen sind. Was Gott auch Israel schenken wird. Und dann schaut er an seine Realität und sieht um sich. Ja, und da ist eigentlich noch nichts davon zu sehen. Da sieht er Unfreiheit, da sieht er Rechthaberei, da sieht er Stolz und Gewalt. Und er sehnt sich ja, danach, dass das sichtbar wird. Er sehnt sich nicht nach einem persönlich besseren Leben, sondern dass das Reich Gottes endlich käme. Dass die Verheißung, die Gott ausgesprochen hat, endlich kommt. Er stellte seine Lebenshoffnungen, seine Lebenserwartungen ganz in die Absicht Gottes. Das hat ihn ausgezeichnet. Und diese Erfüllung wird ihm durch den Heiligen Geist zugesprochen. Du wirst sehen, wie es beginnt. Schön, oder? Und Simeon hat ein Leben lang daran festgehalten. Wir wissen jetzt nicht ganz so viel über das Alter von Simeon und so. Ich weiß nicht, was das Matthias letzte Woche dazu gesagt hat. Also ich habe mal geschaut. Wir können also ein bisschen, dass er sagt, ich kann jetzt sterben und so. Vielleicht war er schon ein älterer Mann. Könnte man vermuten. Ja, und wir wissen ja zum Beispiel von Abraham, dass Gott ja manchmal die Verheißung rechtzeitig ausspricht und es dauert dann manchmal, bis sie eintrifft. Ja, und Abraham hat da auch ein bisschen seine Probleme damit gehabt, dass das so lange gedauert hat. Simeon vielleicht auch, ich weiß nicht. Ja, und aber obwohl das vielleicht auch schon lange her ist, diese Verheißung ist, also diese Verheißung immer noch präsent in Simeon. Er denkt daran, er hält es fest. Er sagt, Herr, du hast mir das zugesagt und ich warte darauf, dass du das erfüllst. Ja, so wie Jakob am Jabbok. Er sagt, ich lass dich nicht, ehe du mir das nicht zeigst. Ich erwarte was von dir. Es brennt in ihm und er sehnt sich nach der Erfüllung dessen, was Gott ihm zugesagt hat. Und er glaubt daran, dass Gott das erfüllen wird. Nun ist natürlich so eine Frage, ich muss mal kurz hören, wie das bei uns ist. Haben wir eigentlich eine persönliche Vision für unser Leben von Gott her? Ja, hören wir etwas von Gott? Hören wir die Stimme unseres Herrn? Kurz hören. Ja, das ist ja die Frage, in dem ganzen Trubel und Jubel, der so um uns herum ist, hören wir das? Ich hatte in dieser Woche die Möglichkeit, die Gelegenheit, das Vorrecht in Chemnitz, in der Gemeinde, nochmal über den guten Hirten zu sprechen, Johannes 10 und so. Ne? Und der Mittelpunkt dieses Bildes vom guten Hirten ist ja, dass die Seinen seine Stimme hören. Hören wir Gottes Stimme in unser Leben hinein? Ja, haben wir dieses Brennen, ein Wort von Gott? Sagen, Herr, wir warten darauf, dass sich das erfüllt. Wir träumen davon. Ja, wir geben alles hin. Wir fokussieren uns darauf, dass das, was du in unser Leben hineinsprichst, auch Wirklichkeit wird. War so eine Frage. Dazu muss man die Stimme Gottes ja auch hören. Und ich bin überzeugt, Gott redet. Also immer die Frage, ob wir das so unterscheiden können, ja, was die Stimme Gottes ist. Simeon jedenfalls hat das gehört. Die Stimme Gottes, er hat diese Lebensvision in seinem Leben und er hört auch weiterhin. Er erlebt das jetzt ganz praktisch. Ja? Er ist also verbunden mit Gott, der Geist war auf ihm, er hat eine Verbindung zu Gott, er hört die Stimme Gottes. Und wir lesen, er kam durch den Geist in den Tempel. Also er hatte nicht nur durch den Geist die Lebensvision, sondern er wurde durch Gott auch geführt und ließ sich führen. Muss man wissen, der Tempel war ja damals ein äußerst gefragter Ort. Hat viel Rummel und so. Ne? Wir wissen das durch die Evangelien, dass jeden Tag, also nicht nur an den hohen Feiertagen oder hohen Festtagen, sondern eigentlich jeden Tag, jüdische Pilger da in großer Zahl ein- und ausgingen in dem Tempel dort. Ja, die Priester hatten den ganzen Tag zu tun, die Opfer für die Dank- und Bußwilligen da zu bringen. Viele Viehhändler und Geldwechsler waren da zugange. Ich kenne die Geschichte von der Tempelaustreibung von Jesus und so, dass es da ziemlich laut und wild zugegangen sein muss. Und es war sicher auch kein seltener Fall, dass Simeon, der ja immerhin auf Gott wartete, auf dem der Geist ruhte, auch immer mal im Tempel war. Das war nichts Außergewöhnliches, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Simeon war sicher immer mal im Tempel. Aber was er nicht beeinflussen konnte und was wir in unserem Leben ja auch nicht beeinflussen können, ist, dass er am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist. Dazu braucht es die Leitung des Heiligen Geistes, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Ich meine, es ist gut, wenn wir viel aus der Bibel wissen. Das ist gut, das ist wichtig. Aber nur Bibelwissen und dann zu sagen, aus diesem Bibelwissen als eigene Entscheidung zu treffen, ist manchmal nicht zielführend. Ne? Da sind wir zwar zur richtigen Zeit, aber am falschen Ort. Oder andersrum. Oder wir vertun uns ganz. Weil sich Simeon aber der Führung des Heiligen Geistes anvertraut, ne, man könnte auch sagen, er kennt sie und er folgt ihr, kommt es nun zur entscheidenden Begegnung zwischen dem Erwartenden, zwischen Simeon, und dem Erwarteten, dem Erlöser, nämlich Jesus. Und das finde ich beim Lesen, das ist das eigentliche Weihnachtswunder. Man hört immer so viel vom Weihnachtswunder. Ne? Und das ist das eigentliche Weihnachtswunder, dass Simeon seinem Retter begegnet. Ich habe ja am Anfang gesagt, und da steht es ja auch, ne, dass Weihnachten als Fest des Heiligen Geistes bezeichnet werden kann. Und hier sehe ich ein Stück einen Grund dafür. Wie wohl hat Simeon in der Masse der Tempelbesucher erkannt, wen er da treffen muss? Wisst ihr, es gab sicher in dem Tempel jeden Tag irgendein Pärchen mit einem Neugeborenen, was diesen Neugeborenen da zu den Priestern bringt, damit sie für ihn opfern. Da waren bestimmt Maria und Josef nicht die Einzigen. Ja, in dem ganzen Trubel, in der Masse. Ja, Maria und Josef, die stachen sicher durch überhaupt nichts Sichtbares aus der Menge der Leute da heraus. Ja, wir dürfen es mal nicht von irgendwelchen katholischen Altarbildern verführen lassen, wo die dann immer so einen Heiligenschein haben. Das hatten die damals nicht. Die stachen durch nichts heraus. Das waren irgendwelche Pärchen aus der Provinz. Ja, und viele Menschen um sie herum, die also nichts weiter sahen als genau das, ja, was Maria und Josef zu sein schienen, haben genau das gesehen. Ein unbedeutendes Paar, ja, dreht man sich nicht um. Warum sollte irgendjemand Aufhebens um sie machen? Und doch erkennt Simeon in ihnen und vor allem auch in dem Säugling die Erfüllung seines Sehnens. Also wenn das nicht Wirken des Heiligen Geistes ist, dann weiß ich auch nicht. Oder? Er erkennt in Jesus den Trost Israels, beziehungsweise die Rettung Israels, so wird es ja im Grundtext gesagt. Und das ist überhaupt nicht menschlich erklärbar. Das ist nicht erklärbar. Genauso wenig wie die Hirten und die Magier aus sich selbst heraus in Bethlehem in dem Säugling den Retter der Welt erblicken konnten. Das Erkennungszeichen war wirklich komisch, oder? In Windeln gewickelt. Welcher Säugling ist nicht in Windeln gewickelt? Der Retter der Welt, schwach, klein, unbedeutend, aber durch den Heiligen Geist, durch den Geist, der auf ihm war, konnte Simeon erkennen, das ist der Retter, das ist der Trost Israels, auf ihn kommt es an. Und alle anderen sind vorbeigerannt und haben das überhaupt nicht bemerkt. So wie das heute ist, bei Weihnachten und Advent. Ja, wie viele feiern das Fest der Liebe und des Friedens und was weiß ich und rennen am eigentlichen Grund vorbei. Gott will dir begegnen. Es gibt überhaupt keine andere Erklärung dafür, als dass Simon in Jesus den versprochenen Retter erkannt hat, als die Offenbarung des Heiligen Geistes. Er konnte das nur erkennen, weil er sich auf den Blickwinkel Gottes eingelassen hat. Auf den Blickwinkel kommt es an. Ja, am Anfang, erinnert euch. Welchen Blickwinkel nehmen wir ein? Deshalb möchte ich Advent und Weihnachten als Fest des Heiligen Geistes bezeichnen. Nur durch den Geist Gottes können wir sehen, was da Überwältigendes, Weltbewegendes, Unvorstellbares geschieht. Gott kommt selbst in seinem Sohn zu uns, um uns zu retten, sein Reich zu bauen. Ja, und wenn wir denn wollen, uns da hineinzuführen, uns Anteil daran zu geben. Auch diese Erkenntnis ist nur aus dem Blickwinkel Gottes durch den Heiligen Geist zu erkennen. Weil wer würde sonst in diesem Kind, unbedeutenden Kind, das Heil sehen, das Licht für die Völker? Ja, das ist ja eine Antwort im Jesaja 52, Vers 10 steht da. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen der Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Darauf spielt dieses Wort vom Trost Israels an. Seinen heiligen Arm entblößt in dem Säugling. Da kommst du nicht drauf, oder? Da brauchst du den Heiligen Geist, um das zu erkennen. Die Kraft Gottes. Und so stellt sich zu diesem Fest, Weihnachten, Advent, die wichtige Frage uns und auch jedem Menschen, welchen Blickwinkel nehme ich ein? Was will ich sehen? Was sehe ich? Der menschliche Blickwinkel ist ja durchaus verlockend. Ne? Ein bisschen Gemütlichkeit, Weihnachtsmarkt, Glühwein, Lebkuchen, Familienfest. Tradition, Geschenke auch. Ne? Und es gibt uns alle sicher ein wohliges Gefühl übers Jahresende. Wobei erstaunlich ist, Weihnachten ist ja die Zeit, wo die meisten Familienstreite fest geschehen, ne? Weil man plötzlich aufeinander hockt da. Ne? Die Frage ist, hilft das fürs Leben? Für das Lebensziel, um dort anzukommen, wofür wir geschaffen sind, ja, in die Ewigkeit, in die Gemeinschaft mit Gott. Dafür wird es wohl nicht helfen. Dazu braucht es den Blickwinkel des Heiligen Geistes. Zu erkennen, Gott begegnet mir. Und dann darauf zu antworten und sagen, Herr Jesus, du bist die Antwort auf alle meine Sehnsüchte und Fragen, ja, und das, was ich immer gesucht habe. Lassen wir uns darauf ein. Setzen wir die Prioritäten neu. Schauen wir durch den Heiligen Geist, was Gott uns tun will. Amen.